Day.
Zwei Studien der Otto-Brenner-Stiftung, Podcast und Günter Gauss. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
Auf den Boden runter! Auf den Boden!
Die Presse!
Auf den Boden!
Ich bin Presse!
Tja, und da hörten Sie gerade den Kameraton eines Videoreporters der Berliner Zeitung vom Donnerstagabend, als die Polizei begann, die Humboldt-Uni zu räumen, um damit eine Besetzung durch pro-palästinensische Aktivisten aufzulösen. Das Video dokumentiert, wie der Journalist trotz eindeutiger Rufe, die Sie auch gerade gehört haben, er sei Journalist, von hinten attackiert und zu Boden gerissen wurde. Nach Darstellung der Berliner Zeitung sei der Reporter auch äußerlich als Pressevertreter erkennbar gewesen. Er sei dennoch geschlagen, geknebelt und 3 Stunden verletzt festgehalten worden. Zudem sei ihm ärztliche Hilfe verwehrt worden. Der Deutsche Journalistenverband protestierte über seinen Sprecher Hendrik Zörner und forderte, der Vorfall muss lückenlos aufgeklärt werden, die Polizeibeamten sind zur Rechenschaft zu ziehen. Die Polizei hatte zunächst die Darstellung der Berliner Zeitung zurückgewiesen, Zitat, es sei durch eine Person, die sich erst später als Journalist zu erkennen gegeben habe, während der polizeilichen Maßnahmen zu einem Angriff mittels Videoteleskopstange mit montierter Fotokamera auf eine Einsatzkraft gekommen, durch den die Einsatzkraft leicht verletzt wurde. Die Person habe auch Widerstand gegen die freiheitsbeschränkende Maßnahme geleistet, weswegen für 15 Minuten Handfesseln angelegt worden seien. Nach der Veröffentlichung des Videos durch die Berliner Zeitung schrieb die Polizei auf X: Dieses Video war uns bisher nicht bekannt. Wir haben es unmittelbar dem LKA 34 zur Bewertung und gegebenenfalls Einleitung weiterer Ermittlungsschritte übersandt. Bei der Prüfung, ob es sich hierbei um eine Körperverletzung im Amt handelt, werden auch weitere bereits vorliegende Dokumentationen als Beweismittel aus dem gestrigen Einsatz mit herangezogen. Zitat Ende. Hoffentlich ist auch der Arztbericht der Charité dabei, in dem die Verletzungen des Reporters dokumentiert wurden, mit multiple Schürfwunden und Hämatome über dem linken Ohr, im Gesicht und auf dem Brustkorb und am linken Arm. Und das zynischerweise am 23. Mai, dem Tag des Grundgesetzes, mit Artikel 5 und dem Satz, die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Damit begrüße ich Sie zur Medienmagazin-Ausgabe vom 25. Mai 2024 und folgenden Themen. Ich stelle Ihnen 2 neue Studien der Otto-Brenner-Stiftung vor über Werbung für Klimakiller und zweitens Wirtschaftsberichterstattung bei ARD und ZDF und gebe Ihnen Podcast-Tipps sowie Einblick in die Independent-Podcast-Szene. Und das alles wie gewohnt.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Zwei kurz hintereinander veröffentlichte Studien der Otto-Brenner-Stiftung, die der IG Metall nahesteht, möchte ich Ihnen wie angekündigt jetzt vorstellen. Ich konnte dazu vor der Sendung mit 2 der OBS-Studienautoren reden. Studie 1, Reklame für Klimakiller, wie Fernsehen und YouTube-Werbung den Medienstaatsvertrag verletzt. Mitautor ist Dr. Uwe Krüger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig, der sich mit der Rolle des Journalismus bei der Vermittlung im Transformationsprozess zu einer klimaverträglichen und nachhaltigen Weltwirtschaftsordnung beschäftigt und auch zu den Autoren des Buches Medien in der Klimakrise gehört. Ich fragte ihn zunächst, was denn der Impuls mal jenseits des Journalismus war, die Fernseh- und YouTube-Werbung zu checken.
Wir sind auf den Passus im Medienstaatsvertrag gestoßen, dass Werbung für Verhaltensweisen, die in hohem Maße den Schutz der Umwelt gefährden, eigentlich untersagt ist. Aber selber sieht man im Fernsehen oder auf Plattformen ja relativ häufig Werbung für Dinge, die man jetzt nicht als umweltfreundlich oder klimafreundlich ansieht. Und da wollten wir erstmal das Ausmaß des Problems abklären und haben dann eine größere Inhaltsanalyse gemacht.
Wie sind Sie denn da methodisch vorgegangen? Weil also Werbung im Fernsehen ist klar, kann jeder sehen. Bei YouTube zum Beispiel wird ja doch sehr oft personalisiert. Also ich sehe vielleicht andere Werbung als Sie. Wie kriegen Sie das mit, was ich sehe?
Genau, beim Fernsehen haben wir einfach die 5 größten Sender genommen, dann eine Stichprobe gezogen. Bei YouTube haben wir die 20 erfolgreichsten Kanäle genommen und geschaut, was dort vor den erfolgreichsten Videos an bestimmten Tagen eingespielt wurde. Natürlich bekommt jeder YouTube-Nutzer abhängig von seinem vorherigen Surfverhalten und auch von den angegebenen Präferenzen bei Google andere Werbung. Wir haben mit einem anonymisierten Browserfenster sozusagen die Werbung mitgeschnitten, die man bekommt, wenn da nichts weiter gespeichert ist. Also da, was wir da bekommen haben, hat nicht jeder bekommen an den Tagen. Das war leider nicht zu vermeiden durch die Algorithmisierung der Werbung.
Aber Sie glauben schon, dass Sie einen repräsentativen Querschnitt der Werbung jetzt erfasst haben, nehme ich mal an, sonst hätten Sie die Studie nicht veröffentlicht. Wie sieht denn nun Ihre Bestandsaufnahme aus?
Genau, wir haben knapp 10.000 Werbespots analysiert und knapp 3.000 davon haben für klimaschädliche Güter Werbung gemacht. Darunter Güter, mit denen man sein faires CO2-Budget fürs ganze Jahr einfach mal schon übererfüllt, wie Hybrid-SUVs, Fernreisen mit dem Flugzeug, Kreuzfahrten, aber auch manche emissionsstarke Lebensmittel wie Schokolade oder Kaffee mussten wir als klimaschädlich kategorisieren, auch wenn ich persönlich sehr gerne Kaffee trinke und Schokolade esse.
Aber wären wir mal konkret, zum Beispiel bei den Autos, denn die Frage ist ja, wo beginnt eine klimaschädliche Werbung, sage ich das mal jetzt so, und wo endet sie? Also wäre zum Beispiel ein Auto, das wir in den 90ern durch Louis Armstrong-Klänge begleitet, durch die Landschaft rast, Ihrer Meinung nach noch zulässig?
Wir haben alle Automarken, die wir gefunden haben, mit einem CO2-Rechner des Umweltbundesamtes auf dem Fußabdruck sozusagen berechnet. Das Modell, was Sie jetzt gesagt haben, das war jetzt nicht dabei, das haben wir nicht berechnet. Aber die Modelle, die uns unterkamen, die waren schon stark in der Nähe des fairen CO2-Budgets fürs ganze Jahr.
Dann gehen wir mal in die Lebensmittelbranche. Also es gibt ja Werbung für Wurst mit einer roten Mühle. Oder nehmen wir auch nur Bier. Wäre der See der Wieltalsperre, der jahrelang bei einer Biersorte zu Flötentönen gezeigt wird und auf das klare Felsquellwasser verweisen soll, Werbung für einen Klimakiller oder geht das noch durch?
Bier war bei uns kein Klimakiller. Manche Fleischprodukte ja, wir haben uns auf Forschung gestützt zum Fußabdruck von einzelnen Lebensmitteln und haben eine Grenze eingezogen von 4 Kilogramm CO2 pro Kilogramm dieses Lebensmittels. Bier nein, Fleischprodukte oft ja.
Persönlich, worüber waren Sie am meisten überrascht?
Also eine Reise nach Costa Rica. Da ist man allein mit Hin- und Rückflug in der Economy-Klasse mit 4,5 Tonnen CO2 dabei, bei einem fairen CO2-Jahresbudget pro Kopf von 1,5 Tonnen. Das ist schon sehr beeindruckend.
Nun kennen Sie aber bestimmt das sehr plausibel wirkende Argument für legal angebotene Produkte oder Dienstleistungen sollte auch legal geworben werden dürfen. Ausnahmen gibt es ja beim Kinder- und Jugendschutz. Sie wollen auch Ausnahmen für den Klimaschutz?
Ja, es gibt ja auch Ausnahmen zum Beispiel für bei Tabak- und Alkoholwerbung. Da wurde auch reglementiert, auch wenn ich Zigaretten zu kaufen bekomme, sehe ich keine Zigarettenwerbung mehr im Fernsehen. Und das ist alles eine Frage des politischen Willens und der Prioritäten. Und da würde ich sagen, sollte man jetzt nicht mehr nur auf die Gesundheit, sondern auch auf Umwelt- und Klimaschutz achten, angesichts der dramatischen Lage beim Klimawandel.
Zumal, wie Sie hinweisen, ja im Medienstaatsvertrag da eindeutige Aussagen getroffen wurden. Aber nun ist natürlich die Kontrolle, die Medienaufsicht quasi gefragt. Und da gibt es inzwischen eine Äußerung von Christian Krebs, Direktor der Niedersächsischen Landesmedienanstalt, übermittelt durch den KNA Mediendienst. Also man habe die Untersuchung mit großem Interesse gelesen, aber man hätte kaum Handhabe dagegen. Es sei hier tatsächlich die Medienpolitik gefragt. Haben wir so viel Zeit?
Also Zeit haben wir keine, würde ich sagen. Ich glaube auch, dass Herr Krebs die Handlungsspielräume der Medienanstalten unterschätzt. Also im Beck'schen Kommentar zum Rundfunkrecht werden jedenfalls die Medienanstalten ganz prominent hervorgehoben als Orte, wo solche Normen aus dem Medienstaatsvertrag, die noch schwammig dort drinstehen, dass die eben gerade durch Medienanstalten konkretisiert und durchgesetzt werden könnten.
Nun ist ja das Forschen die eine Seite. Sie haben jetzt ein Zahlenmaterial vorgelegt und was erwarten Sie jetzt von der Gesellschaft?
Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn das auf breites Interesse stößt. Bürgerinnen und Bürger könnten Programmbeschwerde einlegen bei Rundfunkräten oder im ZDF-Fernsehrat über Werbung für klimaschädliche Güter. Man könnte sich auch, wenn es Werbung bei privat, sich bei Medienanstalten beschweren und dann müssten sich sozusagen die Medienaufseher dazu positionieren. Aber natürlich auch Medien- und Klimapolitikerinnen und Politiker könnten sich dort der Sache annehmen.
Und Basis wäre sozusagen Ihre Studie Reklame für Klimakiller, wie Fernseh- und YouTube-Werbung den Medienstaatsvertrag verletzt. Erschienen bei der Otto-Brenner-Stiftung, otto-brenner-stiftung.de, da kann man sie sich auch kostenlos als PDF runterladen. Vielen Dank, Dr. Uwe Krüger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig und Mitautor dieser Studie.
Jo, danke Herr Wagner.
I see trees of green, yes, I think to myself, what a wonderful
Studie 2. Dazu begrüße ich jetzt in der Leitung den Lehrstuhlinhaber wirtschaftspolitischer Journalismus am Institut für Journalistik der TU Dortmund. Herr Professor, vielleicht noch mal ganz kurz. Die Studie heißt Viel Kraft, wenig Biss, Wirtschaftsberichterstattung in ARD und ZDF. Was war denn der Impuls für diese Studie? Gab es irgendwelche Ausreißer oder blinde Flecken, dass Sie dachten, ist das Zufall oder vielleicht System?
Der Impuls kam ehrlich gesagt vom Deutschen Gewerkschaftsbund und von der Otto-Brenner-Stiftung, die gesagt haben, könnt ihr nicht mal gucken, wie eigentlich über Wirtschaftspolitik im deutschen Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen berichtet wird. Es gibt dazu zwar natürlich Studien, aber eine solche Vollerhebung, wie wir jetzt für ein halbes Jahr hier versucht haben, gab es bisher nicht. Und das ist erstmal eine explorative Studie gewesen, sozusagen, wo man einfach geguckt hat, wie viel Wirtschaftspolitik gibt es denn überhaupt, über welche Themen wird berichtet, wer sind Agenda-Setzer in diesem Kontext und so weiter. Also wir sind erstmal sozusagen ohne großes Problembewusstsein da dran gegangen, sondern haben erstmal gesagt, so, weil wie viel wird eigentlich gesendet über Wirtschaft und was ist die Themensetzung und haben das dann gespiegelt sozusagen an ja normativen Überlegungen dazu, wie eigentlich Wirtschaftsjournalismus idealerweise sein sollte und was die Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens in dem Kontext ist.
Hatten Sie aber dennoch als jemand, der Wirtschaftsjournalismus im Fokus hat, so etwas wie einen Anfangsverdacht?
Ja, unser Anfangsverdacht war, dass sehr wenig über Wirtschaftspolitik gerade berichtet wird. Nicht unbedingt über Wirtschaft, aber dass wenig über Wirtschaftspolitik und auch über Unternehmen berichtet wird und dass das alles sehr stark fokussiert ist auf den Mediennutzer, die Mediennutzerin als Verbraucher. Das hat sich nicht ganz so bewahrheitet, sondern wir haben gefunden, dass es wirklich viel Wirtschaftsberichterstattung, auch wirtschaftspolitische Berichterstattung in diesem Zeitraum gibt. Also in diesen vor allem regelmäßigen Informationsformaten, die wir uns also intensiv angeguckt haben, also Nachrichtensendungen, Talkshows, Wirtschaftsmagazine und politische Magazine, die machen in diesem Beobachtungszeitraum ungefähr ein gutes Fünftel ihrer Inhalte machen da wirtschaftspolitische Inhalte aus. Das fanden wir erstmal ein erfreuliches Ergebnis. Bei näherem Hinsehen zeigt sich dann aber, dass, naja, denkt man schon, an einigen Stellen könnte man schon was verbessern. Aber erstmal sind diese ja fast 5.800 Sendungen, die wir da untersucht haben, mit einem Sendevolumen von 3.400 Stunden ungefähr. Das ist schon bemerkenswert, wie viel da über Wirtschaft berichtet wird. muss man sagen, dass der Beobachtungszeitraum, den wir hier gewählt haben, ist der Zeitraum zwischen September 2022 und Februar, Ende Februar 2023. Das ist also eine Zeit, in der wir sehr stark konfrontiert waren mit den großen Energiepreissteigerungen in dieser Zeit und den Auswirkungen. Und das sehen wir natürlich auch in den Ergebnissen, die wir haben.
Das ist also eine Momentaufnahme logischerweise, weil man muss, wenn man forscht, sich einen Anfang und ein Ende setzen. Aber wie sind Sie dann trotzdem methodisch vorgegangen? Es gibt ja vermutlich keine Seite mit allen Wirtschaftssendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder es wird auch nicht immer ausgewiesen, das ist jetzt ein Wirtschaftsthema. Also Sie mussten ja erstmal das Gesamtangebot screenen und dann auswählen. Was war der Filter?
Also wir haben alle Informationssendungen, die jedenfalls nach 12 Uhr mittags ausgestrahlt werden, im linearen Fernsehen zunächst mal aufgezeichnet und dann automatisch transkribiert. Also das muss man vielleicht dazu sagen, dass diese Studie sich nicht sozusagen auf die visuellen Inhalte bezieht in dem Sinne, sondern sie bezieht sich auf die Themen, die da gesetzt werden, die Leute, die auftauchen und so weiter. Also die Studie selber geht erstmal vom Text aus und wir haben dann mit Topic Modeling Verfahren und dergleichen diese sehr große Menge an Texten sortiert, geclustert und dann an diversen Stellen auch tief nochmal mit menschlichen Codierern und mit einem Codebuch und so weiter in die Inhalte reingeschaut.
Das kann man sich auch runterladen auf der Seite otto-brenner-stiftung.de, also dieses Codebuch und auch die Sendung, die Sie dort gescreent haben. Aber in der Einleitung erwähnen Sie das Radio noch gleichwertig neben dem Fernsehen und dennoch untersuchen Sie nur das Fernsehen und da nur das erste der ARD und das ZDF. Warum dann aber diese Fokussierung nur auf diese beiden Hauptprogramme?
Na, wir haben auch die dritten Programme mit angeguckt, zumindest was die Wirtschaftsformate angeht. Also die Wirtschaftsmagazine in den dritten Programmen spielen eine Rolle. Wenn wir das Radio mit angeschaut hätten, das hätte den Umfang dieser Studie vollkommen überstiegen.
Vielleicht ein kompletteres Bild ergeben?
Ja.
Kann das sein? Oder ja. Reicht manchmal als Teil fürs Ganze, dass man sozusagen tatsächlich einen Ausschnitt wählt und dann Vermutungen anstellt, die repräsentativ dann doch vielleicht richtige Aussagen formulieren?
Also wir stellen ja nicht sozusagen die Frage, wie eigentlich das öffentlich-rechtliche System insgesamt mit dem Thema Wirtschaft umgeht, sondern wie der wichtigste, immer noch wichtigste Informationskanal, nämlich das lineare Fernsehen, mit dem Thema umgeht. Und klar, da gibt es auch noch eine Menge Formate, die wir nur am Rande beachten und eigentlich auch nicht mit analysiert haben, nämlich insbesondere Formate, die rein online basiert vertrieben werden sozusagen, also an die Nutzerinnen und Nutzer gebracht werden. Genauso wie das Radio spielt das in dieser Studie keine Rolle, sondern wir gucken bewusst auf die reichweitenstärksten Formate über den reichweitenstärksten Vertriebskanal, nämlich das lineare Fernsehen. Und dass sich das verschiebt und auch vielleicht verschieben sollte an der einen oder anderen Stelle mit einer stärkeren Nutzung on demand durch Mediennutzer, das versteht sich von selbst. Aber es ist sozusagen erstmal eine Momentaufnahme, in der natürlich diese beiden doch sehr starken Nachrichtenmedienmarken, Tagesschau und Heute, natürlich eine prominente Rolle spielen, genauso wie die politischen Talkshows und die Wirtschafts- und Politikmagazine. Also wir haben uns auch angeguckt, was ist denn an Features gelaufen, die oft im Spätabendprogramm laufen. Also, aber wir haben uns stark fokussiert darauf, auf die Formate, die eine regelmäßige, kontinuierliche Berichterstattung über Wirtschaftsthemen, wirtschaftspolitische Themen gewährleisten sollten.
Dann kommen wir doch mal zu den vielleicht wichtigsten Thesen. Lässt sich denn aus diesem Ausschnitt der Momentaufnahme 2022-23 etwas insofern verallgemeinern, dass damit die Sender auch etwas anfangen können?
Ja, ich würde es mal so sagen. Nach unseren Ergebnissen ist die Berichterstattung stark vom politischen Berlin geprägt. Das heißt, Es ist dann doch vor allem die Agenda der Bundesregierung und der Bundestagsfraktion, die dann die mediale Wahrnehmung dieser Themen bestimmt. Und das gilt natürlich insbesondere für Nachrichtensendungen und Talkshows. Also die Talkshows folgen in ihrer Themensetzung sehr stark dem, was die Nachrichtensendungen machen. Wir sehen auch, dass es so typische Themenkonjunkturen gibt, die durch politische Ereignisse ausgelöst werden, die dann wieder abebben, sobald der Neuigkeitswert schwindet und sich dann auch andere Themen in den Vordergrund schieben. Und wir sehen auch, dass es eine sehr starke Fokussierung auf die politische Auseinandersetzung gibt bei wirtschaftspolitischen Themen, wo man sich fragen kann, ob das eigentlich angemessen ist oder ob nicht sozusagen im Sinne der Aufklärung des Publikums eine stärker faktengetriebene, stärker vielleicht auch narrative Darstellung von diesen Thematiken eine Rolle spielt. Wir verstehen schon, dass in Nachrichtenformaten und auch in Talkshow-Formaten diese Aufgabe sozusagen auch des öffentlich-rechtlichen Fernsehens der Aufklärung nicht immer sozusagen in allen Facetten erfüllt werden kann. Man hat natürlich Zeit- und Kapazitätsrestriktionen. Aber es gibt natürlich die Magazinsendung und gerade eben auch die Wirtschaftsmagazine, wo es diese Plätze gibt. Und gerade bei den Wirtschaftsmagazinen ist es so, dass die sehr stark fokussiert sind auf Verbraucherthemen. Und das betrifft eben die beiden großen Wirtschaftsmagazine im öffentlich-rechtlichen Plus, Minus und Wieso, also im ersten und im zweiten Programm, sowie weitere 5 Wirtschaftsmagazine in den dritten Programmen, die sehr stark, also in unterschiedlicher Abgrenzung, aber doch sehr stark den Einzelnen als Verbraucher in den Fokus stellen und weniger thematisieren, wie sich eigentlich größere Entwicklungen darstellen, die auch weniger hinterfragen, wie eigentlich politische Entscheidungen zustande gekommen sind, sondern die sehr stark die persönliche Reaktion des Einzelnen in den Mittelpunkt stellen und dann teilweise eben auch die Reaktion von zum Beispiel mittelständischen Unternehmen, Handwerksbetrieben und sowas. Das spielt eine große Rolle. Und aus unserer Sicht ist es so, dass das eigentlich eine Lücke ist, die man da an der Stelle auch füllen sollte, nämlich indem es, das würden wir uns wünschen, ein ständiges wirtschaftspolitisches Format in diesen Magazinen gibt, wo bestimmte Themen verlässlich aufgegriffen werden, wo man eben einmal ausbricht aus diesem typischen, dieser typischen Verbrauchersicht, sondern wo man an ja den großen Themen dranbleibt, die uns als Gesellschaft eben auf Dauer beschäftigen sollten. Weil wir haben im Moment die Situation, dass wir sehr stark von eben diesen Themenkonjunkturen getrieben sind, die dann auch eben so dargestellt werden als politischer Streit oft. Und das hinterlässt natürlich beim Publikum das Gefühl, dass sich Probleme eigentlich nicht lösen lassen, sondern sie verschwinden irgendwie von der politischen Agenda, werden dann aber nach langem Streit nicht gelöst, sondern dann kommt das nächste Problem. Und wir würden uns wünschen, dass es auch im Sinne von ja auch einer Strategie gegen den Populismus, dass man sagt, okay, wir bleiben an Entwicklungen dran und gucken, wie die weitergehen und wie sie sich entwickeln. Und das gilt dann auch für Themen wie Digitalisierung oder Klima und Energie oder so. Wir sehen in diesem Beobachtungszeitraum, dass wir eben starke Themenkonjunkturen haben und dass dann gegen Ende dieses Beobachtungszeitraums die Berichterstattung auch deutlich abnimmt. Also die ballt sich vor allem in der ersten Zeit, ja.
Das ist natürlich ideal, wenn eine Studie das auslösen kann, dass man Veränderungen bewirkt. Die ARD schrieb mir zumindest, man werde die Studie gründlich lesen. Und das ZDF teilte mit, hören wir Thomas Hagedorn, ZDF-Sprecher.
Wir nehmen die Studie mit Interesse zur Kenntnis. Es liegt in der Natur der Sache, dass Magazine wie Wieso oder Frontal in der Wirtschaftsberichterstattung stärker eigene Akzente setzen können als etwa Nachrichtensendungen, die von der Tagesaktualität geprägt werden. Wieso greift regelmäßig Wirtschaftsthemen rund um Wohlstand und Wachstum auf, beleuchtet den Standort Deutschland und berichtete zuletzt unter anderem über den Fachkräftemangel, die Krise beim Wohnungsbau oder die Diskussionen um Subventionen für Industrieanlagen. Wieso Dokumentationen kommen hinzu, die bestimmte Fragestellungen noch einmal intensiver beleuchten können. Zum öffentlich-rechtlichen Informationsauftrag gehört es aber zudem, den Verbraucherinnen und Verbrauchern auch nutzwertorientierte Informationen aus der Welt der Wirtschaft anzubieten. Dies stellt einen Schwerpunkt in der Berichterstattung dar, etwa auch in unserem werktäglichen Vormittagsmagazin Volle Kanne, Service täglich. Die Bündelung wirtschaftspolitischer Themen wird zudem im Online-Nachrichtenangebot ZDF heute bereits verstärkt umgesetzt und weiter ausgebaut.
Aber Professor Müller, ich entnehme ja Ihren Beschreibungen, dass volle Kanne, ist ja ein Vormittagsprogramm, nicht mit beobachtet wurde und auch das Online-Nachrichtenangebot ZDF heute fiel bei Ihnen raus, oder?
Ja, das fiel raus. Wir haben uns allerdings natürlich angeguckt, was in an Features und ähnlichen Reportagen und so weiter läuft. Wie gesagt, das sind typischerweise Sendungen, die später abends laufen. Ansonsten glaube ich, dass, und das war ja Ihre Eingangsfrage, ja, wenn ihr nur aufs lineare Fernsehen guckt, guckt ihr da nicht zu schmal. Deswegen würde ich sagen, wir müssten eigentlich auch vielleicht weniger aufs Radio, weil sondern auf gerade auf digitale Formate gucken und die analysieren. Also das fände ich wirklich sehr interessant, welche neuen Formate, auch welche neuen Präsentationsformen da möglich sind und gepflegt werden, die eben auch ein jüngeres Publikum ansprechen. Also wir haben es hier natürlich trotz dieser großen Reichweitenstärke zu tun mit Sendeformaten, die allein durch die lineare Darbietungsform, also im ganz normalen Fernsehprogramm, vor allem ein älteres Publikum ansprechen. Wenn man sich jetzt anguckt, wo wollen wir denn in 10 Jahren stehen mit dem Öffentlich-Rechtlichen, dann spielen natürlich die digitalen Formate eine viel wichtigere Rolle und entsprechend hätte ich große Lust, mir die mal genauer anzugucken.
Das vielleicht auch als Hinweis für den Auftraggeber Otto Brenner Stiftung, da nochmal nachzulegen, das Budget zu sortieren und zu fokussieren. Das war Professor Dr. Henrik Müller, Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund und Co-Gründer, das kann man ruhig sagen, des Dortmunder Center for Data-Based Media Analysis, Mitautor der Studie, klar, die da heißt, ich sage sie nochmal, sie finden sie unter otto-brenner-stiftung.de. Viel Kraft, wenig bis Wirtschaftsberichterstattung in ARD und ZDF und ist gerade nach Pfingsten jetzt hier am Dienstag erschienen. Vielen Dank für die Information und für die Arbeit, die Sie sich gemacht haben.
Vielen Dank Ihnen.
Damit, wie Ende April versprochen, die Mai-Podcast-Tipps von Simo Berette aus dem Internet, die auf X den Untertitel trägt, Podcastiniererin vor dem Herrn und die uns jetzt in Folge 4 weiter in die Welt der Medien-Podcast-Episoden einführt. Frei nach dem Motto, wer das Radio 1 Medienmagazin mag, könnte auch Interesse haben für Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Letztes Mal, Simo Berette, hast du uns mitgenommen in die Welt der Mediengeschichts-Podcasts. Mhm. Was ist diesmal dein Thema?
Ja, diesmal habe ich zwei Empfehlungen mitgebracht, die sich mit der Analyse von Nachrichten und der grundlegenden Frage, wie wird berichtet, beschäftigen. Und dass das trotz ernster Nachrichtenlage unterhaltsam sein kann, das beweist der erste Tipp, den ich vorstellen möchte. Und zwar ist das eine Folge aus dem Aufwachen-Podcast. In der Podcast-Beschreibung steht, des Aufwachen-Podcasts steht sehr schön, Aufwachen, Pünktchen, Pünktchen und Nachrichten gucken, also ganz kurz und bündig. Und das Prinzip ist, jeder bringt Nachrichtenclips mit, also Ausschnitte zum Beispiel aus dem Heute-Journal oder den Tagesthemen. Die werden dann zusammen geguckt, analysiert und kommentiert hinsichtlich der Frage, wenn der durchschnittliche Fernsehkonsument, der im Aufwachen-Podcast übrigens liebevoll Oma Erna genannt wird, also wenn Oma Erna das sieht, bekommt sie dann ein umfassendes und neutrales Bild der Nachrichtenlage geliefert. Ja, und die Akteure in diesem Podcast sind einmal Stefan Schulz, der ist Sozialwissenschaftler, Buchautor und auch Podcaster, macht zum Beispiel mit Wolfgang M. Schmidt die 29er. Hans Jessen, das ist ein sehr versierter Fernsehjournalist mit 4 Jahrzehnten Berufserfahrung und Teil von Jung und Naiv. Und Thilo Jung, der ja eben Jung und Naiv quasi gegründet hat und alles Mögliche an Podcasts und Interviewformaten macht.
Da muss ich vielleicht gleich mal einen Disclaimer setzen. Ich war 2015 selbst schon mal Gast im Aufwachen-Podcast und habe mit der heutigen Auswahl absolut nichts zu tun. Das ist deine unabhängige Empfehlung.
Ganz genau, das ist meine unabhängige Empfehlung. Und wenn du schon mal Gast beim Aufwachen-Podcast warst, dann weißt du ja sicherlich, dass das eigentlich ein YouTube-Livestream ist, der dann erst im Nachgang als Podcast veröffentlicht wird. Funktioniert aber wunderbar auch als Podcast, obwohl es um Fernsehausschnitte, also Bildmaterial geht.
Und in dem Fall, habe ich mal reingehört, klingt der Ton sogar besser als bei YouTube. Da wird irgendwas noch gemacht, damit das schön knackig klingt.
Ja, genau. Und in der letzten Ausgabe mit der Nummer 461 und dem Titel Dschungelrecht war Friedrich Küppersbusch zu Gast als Urlaubsvertretung von Hans Jessen. Und ich glaube, Friedrich Küppersbusch muss ich den Medienmagazinhörer nicht vorstellen, oder Jörg?
Nee, Ex-Moderator bei Zack, das reicht. Oder Schick Römer Produzent.
Genau.
Maischberger bei NTV seinerzeit gewesen. Das nur so als Stichworte, weil ich glaube, man muss ihn wirklich nicht erklären.
Also er hat jedenfalls eine auch mehr als 3 Jahrzehnte werdende Medienerfahrung und die macht sich in seiner Analyse der Nachrichtenclips bemerkbar. Hören wir dazu mal einen Ausschnitt aus dem Themenblock Berichterstattung über die Studentenproteste zum Gazakrieg.
Bemerkenswert noch für mich ein ganz klassischer Fall von dem, was man Bild-Tonschere nennt. Ich sehe im Bild mit seiner hohen Suggestivkraft hochgerüstete, Uniform tragende Soldaten / Polizeikämpfer, die in hoher Zahl durch ein Treppenhaus gehen, Möbel durchreichen, in eine Bibliothek gehen, dort die automatische Waffe auf etwas richten, was ich nicht sehen kann. Und der Off-Kommentar, deswegen Schere, sagt, hier haben pro-palästinensische Demonstranten randaliert.
Ja.
Das übrigens dann auch nochmal mit der Thilo Spitzmarke 70er Jahre, das war diese Untersuchung des legendären Bernhard Wember im Auftrag des ZDF, wie informiert das Fernsehen, als das Fernsehen sich von Wissenschaftlern mal damals noch im Lochkartensystem jedes einzelne Bild, jeden einzelnen Ton hat auswerten lassen, um aufzuzeigen, dass der Text sehr gerne an den Bildern vorbeiquatscht oder die Bilder aufgrund des zu erzählenden Reizpegels eine komplett andere Geschichte erzählten als der Text. Da kommt und in dieser Studie, die das ZDF damals immerhin initiiert und bezahlt hat, wurde das Wort Bild-Tonschere geboren. Offenbar nur nicht um es besser zu machen, sondern um es brutaler anzuwenden, wie in diesem Beispiel. Das ist für mich ist das dann immer die herzliche Einladung auszusteigen aus dem Beitrag. Also wenn ich sehe, jetzt geht der Ton und jetzt geht das Bild komplett auseinander. Da kann ich noch den Ton wegdrehen, um zu sagen, naja, die Bilder, wenn sie nicht KI generiert sind, kann ich die ja glauben, obwohl das natürlich auch eine Selektion ist. Aber dieser Beitrag hatte tatsächlich einen Nullwert.
Ja, diese Dreierkonstellation mit Thilo Jung und Stefan Schulz und Friedrich Küppersbusch hat super funktioniert. Auch weil durch die unterschiedlichen Generationen zum Beispiel stellenweise andere Perspektiven und Wahrnehmungen deutlich wurden. Und mein Gefühl war, dass Küppersbusch hier in seinem Element ist, denn die Arbeitsvorgabe, schau den Clip und kommentiere oder anders gesagt, wirf vor die Füße und fass, das entspricht einem Geist, der so reaktionsschnell und messerscharf und originell ist wie der von Küppersbusch. Ich kann die Folge wirklich empfehlen, ist total hörenswert, sehr interessant und eigentlich bleibt da nur noch ein Wunsch übrig, nämlich, dass es in Zukunft vielleicht auch nochmal eine Folge mit Küppersbusch und Hans Jessen zusammen gibt, also eine Viererfolge, das würde mich sehr freuen.
Ich fasse nochmal zusammen, Aufwachen-Podcast von Thilo Jung, Stefan Schulz und Friedrich Küppersbusch, Ausgabe 461, Dschungelrecht, zu finden auf der Seite aufwachen-podcast.de oder bei YouTube oder bei anderen gängigen Podcast-Plattformen. Dann dein Podcast-Tipp Nummer 2.
Genau, und wir kommen einmal vom spendenfinanzierten Podcast zu einem beitragsfinanzierten Podcast vom Deutschlandfunk, dem es ebenfalls sehr gut gelingt, sich kritisch mit medialer Berichterstattung auseinanderzusetzen. Und zwar ist das eine Folge des Podcasts nach Redaktionsschluss. Das Besondere an dem Podcast ist, dass er als Dialogort gedacht ist zwischen der Medienredaktion des Deutschlandfunks und dem Hörer. Und die Hörer sind aufgefordert, sich bei der Redaktion zu melden, wenn sie Kritik oder Fragen an der Berichterstattung haben oder wenn sie Vorschläge für bestimmte Themen machen wollen. Ja, und das hat auch Dr. Kai Hafes getan, der Hörer ist und als Politik-, Islam- und Medienwissenschaftler gleichzeitig auch ein Experte ist. Ja, und er fordert die strukturelle Veränderung der Kriegsberichterstattung hin mehr zu einem Friedensjournalismus. Und ich muss zugeben, Friedensjournalismus, den Begriff fand ich erstmal schwierig, weil ich mich dann gefragt habe, wo bleibt die journalistische Neutralität und ist das nicht zu sehr ein aktivistischer Ansatz? Aber Dr. Kai Hafes hat im Gespräch mit der Journalistin und Nahost-Expertin Christine Hellberg gut aufzeigen können, an welchen Stellen die derzeitige Kriegsberichterstattung scheitert, weil zum Beispiel Kriegsparteien, auch wenn sie demokratisch sind oder sich zu Recht verteidigen, darin interessiert sind, eine selektive bzw. strategische Nachrichtengebung zu bewirken.
Das passiert sozusagen in allen Standardnachrichten, ist, dass solche Informationen einer zum Beispiel israelischen, aber auch jeder anderen Regierung im Wesentlichen 1:1 weitergegeben wird. Der Journalismus sagt dann häufig, wir sind aus dem Schneider, wenn wir die Quelle benennen. Wir sagen, die Israelis sagen oder das israelische Verteidigungsministerium sagt. Und damit sind wir raus. Der Friedensjournalismus sagt aber, dass das eine fälschliche neutrale Position ist, dass wir hier Objektivität vorgaukeln und unseren Hörerinnen und Hörern, Nutzern quasi doch, naja, manipulierte Informationen weiterreichen, die die Leute gar nicht verdauen können und wo sie gar keine Chance der Einordnung haben. Also die Chance zur Einordnung von Desinformation durch Mediennutzer ist häufig sehr, sehr begrenzt.
Ja, und dieses Gespräch dauert nur 40 Minuten, beinhaltet aber sehr viel differenzierte Analyse, wie und warum zum Gaza-Konflikt einseitig berichtet wird, worin das spezifisch deutsche Problem liegt, mit diesem Konflikt umzugehen, inwieweit die Diskussion abgekoppelt oder die Berichterstattung abgekoppelt ist von der internationalen und wie man das lösen könnte und warum das im Hinblick auf innenpolitische Konflikte wichtig wäre.
Und da sehen wir eben dann auch in der Berichterstattung, wie wir nicht in der Lage sind, die Dinge dann so zu versachlichen, dass diese Menschen, die hier leben, sich auch gehört und gesehen fühlen. Und ich halte das tatsächlich auch für eine innenpolitische Gefahr, denn Menschen wenden sich ja gerade in dem aktuellen Konflikt in Gaza nicht nur von der Bundesregierung ab und ihrer als einseitig wahrgenommenen pro-israelischen Position, sondern sie wenden sich auch von den Medien ab, die sagen, was ihr hier berichtet, ist ja überhaupt nicht das, was eigentlich weltweit Common Sense ist oder was weltweit debattiert wird. Ja, also das Framing dieses Konfliktes ist in Deutschland so einseitig, dass man sich abwendet. Und mir macht das Angst, denn ich beobachte da eine gewisse Entfremdung vom Diskurs in Deutschland, von dieser Gesellschaft. Und das ist langfristig natürlich überhaupt nicht gut, weil das die Leute auch dazu bringt, sich zu radikalisieren oder zu sagen, ja, das ist hier nicht mehr mein Land, ich kann hier ja gar nichts mehr sagen.
Ja, und ich empfehle diese Folge nach Redaktionsschluss zwei Gruppen. Und zwar denjenigen, die glauben, wir haben ein Problem mit der Berichterstattung über den Gazakrieg und diejenigen, die der Überzeugung sind, dass das nicht der Fall ist.
Auch hier nochmal die Angaben nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast Deutschlandfunk. Hier in der Moderation von Brigitte Baetz mit den Gästen Christine Hellberg und Dr. Kai Havis. Das ist die Ausgabe vom 17. Mai 2024. Beispiel Gaza, brauchen wir Friedensjournalismus? Und auch die neueste Ausgabe vom 24. Mai beschäftigt sich mit diesem Thema pro-palästinensisch, beschreiben Medienproteste zu einseitig. Also das ist die Empfehlung, vielleicht hier mal in einem Rutsch zwei Podcasts zu hören. Zino Beretta, weil wir haben ja diesmal nur zwei ausführliche Podcasts jetzt besprochen als Tipps, sonst sind es ja immer drei, aber das sind auch sehr schwergewichtige, die du da vorgestellt hast.
Ja, einmal sehr schwergewichtige und ich fand, die ergänzten sich sehr gut und ich dachte, es ist schön, ein Match zu haben aus einem Bereich, der, wie gesagt, spendenfinanziert ist und einer, der beitragsfinanziert ist. Und wie gesagt, die beiden ergänzen sich sehr gut, finde ich. Insofern waren es heute einfach mal nur zwei Vorstellungen. Aber wie du schon sagtest, eine gute Idee, die neueste Ausgabe des Redaktionsschluss mal im Anschluss daran zu hören.
Dann sind wir gespannt auf deine Podcast-Empfehlungen im Juni. Bis dahin. Tschüss.
Bis dahin. Tschüss.
Während das eben gehörte Gespräch aus Termingründen eine Aufzeichnung war, freue ich mich jetzt live im Studio Philipp Nitsche begrüßen zu können.
Hallöchen.
So ist es. Ich tauche heute mit Ihnen in die kommerzielle Independent-Podcast-Welt ein.
Warte mal. Das klingt hier irgendwie sehr abenteuerlich. Irgendwie ist das Mikrofon hier völlig übersteuert. Ich ziehe dich mal ein bisschen runter. Wir wollen auch, dass du schön klingst. Natürlich auch zum Thema Podcast, wo es ja auch um Klang geht. Und vielleicht nochmal zur Einleitung, Philipp. Nicht immer ist es möglich, in diesem Format der wöchentlichen kleinen Medienstunde hier auf Radio 1 einem Thema vollumfänglich gerecht zu werden. Das vielleicht nochmal als Hinweis. Deswegen ziehen sich ja auch manche solche Themen immer wiederkehrend, nicht selten sogar jahrelang durch die Sendung, zum Beispiel Digitalradio. Damit starteten wir sogar bei Radio 1 1997 in das erste Medienmagazin. Zum terrestrischen Digital Audio Broadcasting wird Philipp Nitsche uns demnächst auf den aktuellen Stand bringen. Aber heute erstmal zum Thema Podcast-Welt, quasi mit dem dritten Teil rund um den Spotify All-Ear-Summit.
So ist es. Ich tauche heute mit Ihnen in die kommerzielle Independent-Podcast-Welt ein. Und da sieht es nicht so rosig aus, denn Spotify wird sich immer mehr von der Beauftragung eigener Podcasts, dem Spotify Originals, zurückziehen. Und das ist besonders schade, weil es hier eben auch noch aufwendige journalistische Podcasts zu hören gibt. Da habe ich Ihnen mal zwei Beispiele mitgebracht.
Alle atmen kurz auf. Dann ein Anruf von Ruben.
Das Video, wo da Leute aus dem Flieger fallen, hast du gesehen, oder?
Nee.
Ja, es sind, gibt jetzt Videos, wo Leute sich im quasi im Fahrwerkskasten versteckt hatten von so einer C-130 oder so und da rausfallen im Abflug.
Scheiße.
Fuck. Ja.
Das ist ein Ausschnitt aus dem Podcast Inside Kabul Luftbrücke, produziert von der Produktionsfirma Kugel und Niere aus München. Hier aus dem Jahre 2022. Beispiel 2 wurde im April 2023 lanciert und ist der bisher letzte große journalistische Podcast im Auftrag von Spotify. Die Rede ist vom Boys Club, produziert von TRZ Media aus Berlin.
Ganz am Ende treffen Lena und ich uns nochmal, um über die Recherche zu sprechen und darüber, was sie mit uns gemacht hat.
Was ist denn das Problem an Axel Springer, was würdest du sagen?
Jo, wir arbeiten 1,5 Jahre dran, du, ich soll die Frage jetzt in einem Satz beantworten.
Ja, komm mal auf den Punkt jetzt hier.
Ja, ich merke schon, worauf du hinaus willst. So ein Podcast mit so viel Vorlauf ist eine sehr kostenintensive Angelegenheit.
Ja, das ist genau der Knackpunkt an der Sache. Spotify ist im Jahr 2024 mit einem Anteil von 34% an allen Podcast-Hörern die größte Podcast-Plattform in Deutschland. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass Spotify schwarze Zahlen schreibt. 2016 hat man bei Spotify die großen Kartoffeln aus dem Acker von Radio 1 gezogen und damit angefangen, das eigene Feld zu bestellen. Inzwischen ist die Plattform aber auch ohne ihr Zutun mit genug frischen Content versorgt und da müssen die eben auch nicht mehr selbst aktiv werden.
Olli Schulz und Jan Böhmermann als Kartoffeln zu bezeichnen, ist ja auch mal ein kreativer Ansatz. Wir hätten sehr gerne nochmal Daniel Nicolaou zu einem Statement bekommen von Spotify, aber dies wurde uns nicht grundsätzlich verneint. Es gab lediglich nur ein schriftliches Statement, leider. Einen Auszug davon lassen wir uns mal von der KI vorlesen.
Als führende Audio-Entertainment-Plattform bieten wir allen Zielgruppen, Hörer-SternchenInnen und der stetig wachsenden Zahl an Podcaster-SternchenInnen bei Spotify das passende Angebot und Entwicklungsmöglichkeiten in Form von Erfolgsmetriken. Unser Ziel ist es demnach, das Potenzial der menschlichen Kreativität freizusetzen. Millionen kreativer Künstler SternchenInnen die Möglichkeit bieten, von ihrer Kunst zu leben. Milliarden von Fans die Möglichkeit bieten, Audioinhalte zu genießen und sich von ihnen inspirieren zu lassen.
Das ganze Statement von Daniel Nicolaou können Sie dann im Medienmagazin Podcast nachhören.
Ich fasse diesen PR-Text mal verständlich zusammen. Spotify wird in Zukunft eine ähnliche Strategie wie YouTube fahren, wo Medienschaffende ihre Inhalte monetarisieren können. Auf dem Spotify All Ears wurde dieser Schritt auch ganz klar auf der Business Stage kommuniziert. 2019 wurde der deutschen Podcast-Branche ein Werbeumsatz von 9 Millionen Euro prognostiziert. 2023 sind wir hier schon bei 42 Millionen Euro angelangt. Und da wird eine Plattform wie Spotify immer gewinnen. Da haben große journalistische und fiktive Produktionen, wenn diese nur auf Werbeeinnahmen hoffen sollen, allerdings trotzdem das Nachsehen. Selbst für große Hosts ist es sehr schwierig, werbeunfreundliche und aufwendige Podcasts zu finanzieren. Paulina Kraser und Laura Wohlers haben den Podcast Justitias Wille an den Start gebracht. Hier geht es um Sterbehilfe. Paulina Kraser über die Finanzierung des Podcasts.
Also tatsächlich konnten wir das jetzt nur realisieren, weil wir auch schon einen anderen Podcast haben, der sehr erfolgreich ist, also Mordlust. Der ist ja in den Charts auch immer relativ weit oben und da haben wir sehr viele Werbekunden, die uns schon lange kennen und uns auch vertrauen. Und deswegen haben wir mit unserem Werbeverein Vermarkter sozusagen. Also haben wir die dazu bekommen, uns da zu unterstützen und uns auch die Chance zu geben, dieses Thema zu machen. Und darüber sind wir auch super dankbar.
Aber Philipp, wie schaut das mit Crowdfunding aus und dergleichen ähnlichen Möglichkeiten?
Ja, da muss man ehrlich sein, so richtig erfolgreich in Deutschland ist das noch nicht. Allerdings gibt es hier auch ein positives Beispiel und das ist die Musikerin Judith Holofernes. Sie wird im Abo-Modell über eine Plattform Patreon genannt, von ihren Fans finanziert und hier ist sie auch als Podcasterin aktiv.
Dieser Podcast ist wie immer gesponsert von meinen Patrons drüben auf Patreon, www.patreon.com/Judith Holofernes. Dort könnt ihr meine Arbeit unterstützen und so auch diesen Podcast.
Das war ein Ausschnitt aus ihrem Podcast Salon Holofernes. Aktuell gibt es einen Frage-Podcast auf ihrer Seite zu hören, wo Fans ihre Fragen stellen können, die sie dann beantwortet.
Was gibt es denn sonst noch für Betätigungsfelder für Independent-Podcaster und kleine Produktionsfirmen?
Ein Feld, was sich gerade mehr und mehr entwickelt, sind die Corporate-Podcasts. Hier werden Podcasts für Unternehmen fernab der Medienwelt produziert. Und da habe ich auch noch zwei Beispiele verrat. Hajo Schumacher kennen wir hier vom Kommentatoren-Talk, aber auch er hat schon für die Deutsche Bahn einen Sonderpodcast für deren DB Mobil-Magazin aufgenommen und der ist echt hörenswert.
Lieblingsgeschichte, wenn ich erzählen darf, da haben wir eine Probefahrt oder die Jungfernfahrt gemacht auf der Neubaustrecke von Berlin Richtung München und der bayerische Verkehrsminister Hermann hieß der damals noch, war mit dabei und es ist alles schief gegangen, was schief geht.
Der ganze Zug war voll Prominenz, ne?
Voll Prominenz, ja. Voller Journalisten und es hat nichts funktioniert und wir hatten in München irgendwann am Ende 4 oder 5 Stunden Verspätung.
Ja, und die anderen Beispiele, da verweisen wir einfach auf unseren Podcast, Philipp. Denn hier ist leider gleich, oder was heißt leider, es kommt schon die Tanzhallen-Vorhut und
was für ein wunderbares Studio, toll.
Wussten Sie, dass Franz Kafka die glücklichste Zeit seines Lebens in Berlin-Steglitz und Zehlendorf verbrachte? Dass er ein großartiger Witzeerzähler war, beim Vorlesen eines seiner Romane vor Lachen nicht weiterlesen konnte? Radio 1 präsentiert Ein Kafka-Abend der besonderen Art mit Lena Gorelick, Jella Hase und Sven Regner am 2. Juni im großen Sendesaal des RBB. Ein Käfig ging einen Vogel suchen. Aus Anlass seines 100. Todestags. Franz Kafka, laut gelesen von Sven Regner. Und als komischer Zeitgenosse, präsentiert von Lena Gorelick und Jella Hase. Radio 1. Für alle, die Klassiker von ihrer anderen Seite kennenlernen wollen. Und natürlich nur für Erwachsene.
Medienmagazin Podcast. Bonustrack.
So, wir sind jetzt im Kraftfahrzeug. Philipp, wir müssen leider dazu sagen, das hat sich ja schon ein bisschen in der Sendung so angehört, dass du mehr vorbereitet hattest, als letzten Endes dann zu hören war. Wir werden gleich sozusagen das nachholen. Ich muss der Transparenz wegen sagen, dass du daran nicht schuld bist, dass hinten die Zeit so knapp wurde, sondern ich habe beim zweiten Studienprofessor Henrik Müller einfach dummerweise die Podcast-Fassung, die längere Podcast-Fassung gesendet. Als ich das zusammen gemixt habe, ich mache immer 2 Dateien, eine für den Podcast und eine für die Sendung. Eine kennzeichne ich mit PC wie Podcast und die andere mit SF wie Sendefassung. Und das habe ich einfach verwechselt heute und dadurch war vor dir ein bisschen mehr Wort als geplant. Ich habe das versucht ein bisschen auszugleichen mit Musik, aber dem geneigten Hörer und der Hörerin ist ja aufgefallen, dass hinten dann die Zeit doch sehr knapp wurde. Es gibt so ein Sprichwort bei uns.
Den letzten beißen die Hunde, absolut, sagst du immer, ne?
Absolut korrekt, ja. So, also dafür erstmal Entschuldigung und jetzt können wir ja das ja vielleicht nachtragen, was letzten Endes gefehlt hat. Wir waren also schon bei diesem DB-Podcast von Hajo Schumacher. Den habe ich allerdings als Berliner Morgenpost-Kolumnist in Erinnerung, als Radio 1-Kolumnist und der ist auch sonst gern gehörter und gesehener Gast bei diversen Talkshows. Er ist auch ein begnadeter Läufer, Achilles.
Und er ist auch ein begnadeter
Quatscher, ne? Redet die Leute.
Ja, aber unterhaltsam. Also ich will das
ja
gar nicht.
Ja, total. Ich mag
und der den. Hat offenbar jetzt, so habe ich das verstanden, einen Podcast in der Mache mit der Deutschen Bahn.
Ja, also es gibt ja von der Deutschen Bahn dieses DB Mobil Magazin. Es gab es lange Jahre halt auch in Papierform. Es wurde in den Zügen ausgelegt. Und eine digitale Version gibt es noch. Und was sie eben halt über ihre Texte hinaus noch machen, ist dieser DB Mobil Podcast. In dem DB Mobil Podcast werden, wie sie es in dem schriftlichen Magazin früher gemacht haben, bekannte Leute, die eben halt auch viel Bahn fahren, interviewt. Ja? Und H.E. Schumacher hat eine Art Sonderpodcast dazu gemacht, wo es um interne Dinge ging. Also interne Vorgänge, was funktioniert bei der Bahn oder was funktioniert eben halt auch nicht bei der Bahn. Und ich habe mit ihm darüber auch telefoniert. Er sagt, er ist ein Eisenbahnerkind. In seinen Adern fließen Schienen, das sind seine Worte. Sein Vater war Eisenbahner, der Großvater Eisenbahner. Sie haben in einer Eisenbahnersiedlung gewohnt. Die Bank war von der Eisenbahn und. Also,
okay, ist das jetzt ein PR-Podcast oder ist das ein journalistischer Podcast?
Es ist Tatsache, und das hat er dann mir am Telefon auch gesagt, es ist ein journalistischer Podcast. Er achtet schon darauf, dass es eben halt keine PR ist, sondern er möchte auch wirklich wissen, was ist denn nun das Problem mit der Bahn? Aber dadurch, dass er diese Vorgeschichte hat, selber Eisenbahnerkind zu sein, und er glaubt auch, das ist der Grund, warum er gebucht wurde dafür, dass eben halt jetzt nicht so unneutral daran zu gehen, um eben halt wirklich nur Eisenbahn-Bashing zu betreiben, so wie es ja andere dann schnell machen, weil sie eben halt so viel schlechte Erfahrungen gemacht haben. Deswegen, es ist tatsächlich ein journalistischer Podcast und er geht sehr einfühlsam mit seinen Gesprächspartnern um und geht darauf auch ein, wie ihre Erfahrungen sind und entlockt auch durch diese leichte Art den Menschen wirklich, wie es denn nun ist, Eisenbahner zu sein und wenn alles schief geht und wenn, deswegen habe ich auch diese Passage herausgesucht. Man ist nicht erbost, wenn man das hört, sondern es ist einfach, wie es ist. Wie der Journalismus sein sollte.
Genau, aber jetzt ist ja die Frage, die Deutsche Bahn AG ist ja ein relativ finanzkräftiges Unternehmen, trotz der Probleme, aber es ist ja ein großes Unternehmen. Warum ist das jetzt ein Independent-Podcast?
Wer im außerhalb dieser großen Strukturen eines Medienhauses, außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, als Produktionsfirma oder eben halt auch freischaffender Medienmensch auftritt und dann Aufträge annimmt, um damit irgendein Produkt zu generieren. Das ist der Independent-Bereich. Ja?
Und also schon sowas, also unabhängig zu sein, in dem Fall von Medienhäusern, von Verlagen und sich mit, ich sag mal, mit ganz einfachen Mitteln, dann aber sehr effektvoll, verkaufenderweise dann auch anzubieten auf dem Markt?
Exakt das.
Das verstehe ich. Du hast aber noch ein zweites Beispiel erwähnt in der Radiosendung vorhin, aber wie gesagt, aus Zeitgründen.
Zu H.E. Schumacher ergänzen sage ich noch eine Sache. Er ist dort wirklich als Freelancer, also freischaffender Künstler oder ja Medienmensch aufgetreten, mit eigener Produktionstechnik auch in Zeilen und hat dann normal eine Rechnung dafür geschrieben. So hat das mir am Telefon geschildert. Das ist jetzt eben halt die kleinste Form im Independent-Podcast-Bereich. Dann gibt es noch kleine Produktionsfirmen, die dort auftreten mit einem kleinen Team, schon dann richtig als Firma, als Verbund solche Dinge produzieren. Und da gibt es jetzt als nächstes Beispiel einen Podcast, der also für eine Behörde, für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts arbeitet. Der heißt Ausbildung for You. Das ist ein Podcast im Auftrag der Berliner Handwerkskammer. Und dieser wird produziert von Podcast 1. Das ist eine kleine Produktionsfirma, die hier auch in Berlin ansässig ist.
Da sind sogar Stimmen wie Michael Mayer, den man aus dem Medienmagazin kennt, auch zu hören. Dann Claudia Jakobshagen und ein früherer, sogar DT64-Mitarbeiter, später dann, glaube ich, bei Fritz auch zu hören gewesen, Fabian Mayer.
Fabian Mayer ist der, ich glaube, der Geschäftsführer dieser kleinen Produktionsfirma. Das Interessante an diesem Podcast ist, und deswegen habe ich das auch als Beispiel herausgenommen, als Zugänglichkeit für besonders junge Menschen zu sagen, okay, wir machen ein Audioprodukt, wo sie sich auch anhören können, wo sie sich Hilfe holen, wenn sie in der S-Bahn sitzen, wenn sie in der U-Bahn sitzen, so dass man sie damit optimal erreicht. Und das sehe ich als Trend auch von der Bundesregierung, dass dann Podcasts in Auftrag gegeben werden. Es gibt es auch einen Podcast im Auftrag der GEWOBAG, also wo man dann ja Themen für Mieter bespricht und wie sie damit umgehen können. Das ist ja ein neueres Betätigungsfeld, was sich jetzt immer mehr ausbaut, was auch ja so ein bisschen auch als Ersatz halt, nicht, für dieses Wegbrechen von Spotify-Aufträgen vielleicht ein guter Ersatz eben halt auch sein kann.
Aber das Generalthema war ja schon, wie geht's der Independent-Szene, nachdem Spotify hier das eigene Engagement zurückfährt, was, wie ich jetzt eben verstanden habe, gar nicht mal so schlecht ist für die freien Produzenten. Aber wie geht's denen? Also müssen die sehr um diese Budgets kämpfen? Was weißt du darüber?
Ja, also das große Problem ist natürlich, diese Podcasts, über die wir gerade geredet haben, das sind ja alles Sachen, die relativ einfach zu produzieren sind. Ja, ich nehme mir einen Studiopartner, ich weiß, welches Thema es ist. Ich kann es relativ schnell vorbereiten, indem ich einfach Informationsthemen, die ich abarbeiten möchte, abarbeite. Wenn es aber darum geht, wirklich tolle journalistische, erzählerische oder auch fiktive Formate an den Start zu bringen, dann ist das alles eher kontraproduktiv. Und da ist es natürlich wirklich sehr schade, dass sich das Spotify zurückzieht. Und da würde ich sagen, da geht es wieder back to roots. Wir hören jetzt mal auch Sophia Wetzke gleich im Anschluss. Ich habe mit ihr ein langes Gespräch aufgenommen, wo sie genau erklärt, wie sehr sie einmal dieser Umgang mit den Independent-Podcast-Leuten auch von Seiten Spotify, auch im Hinblick auf das Spotify All Ears, ärgert. Also man hört, obwohl sie ja eine total feine, zart beseitete Seele ist, dass sie da wirklich auch sauer ist. Das kann man schon sagen. Aber dass es eben halt auch jetzt wieder doch zurück zu den öffentlich-rechtlichen Medien geht als Hauptansprechpartner, wenn es darum geht, solche großen erzählerischen Inhalte als Podcast zu produzieren. Und die Probleme, die das aber auch innerhalb der öffentlich-rechtlichen Medien mit sich bringt, das erklärt sie auch sehr gut. Für mich war das ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch.
Ich bin Sophia Wetzke. Ich bin Gründerin und eine von zwei Geschäftsführerinnen der Audioproduktionsfirma Studio Soma.
Sophia, die Radio 1-Hörer kenne ich natürlich auch als Moderatorin hier bei uns. Aber als wir diesen Beitrag über das Spotify All Ears gebracht haben, hatten wir beide daraufhin danach über Instagram Kontakt. Und du hast so ein bisschen was von deiner Situation als Podcast-Produzentin erzählt. Und ich wollte so gerne mit dir darüber sprechen. Was ist denn eigentlich dieses Problem, was ihr so seht? Ich habe ja das ja schon angesprochen, einmal das mit dem hohen Eintrittspreis, klar. Mhm. Aber der Bedarf ist ja auch ein bisschen anders, habe ich jetzt verstanden.
Also ich finde, man kann das wirklich an dieser Veranstaltung gut festmachen, was auch teilweise das Problem in dieser Branche ist. Wir waren in den vergangenen 2 Jahren immer auf dem All Ears, haben uns dieses Jahr gezielt entschieden, auch als Produktionsfirma nicht hinzugehen. Das lag erstmal an dem hohen Eintrittspreis. Also wir hätten da zu zweit 600 Euro gelassen. Das können wir uns einfach gerade nicht leisten. Und ich kenne ganz viele, vor allem Solo-selbstständige Autorinnen, aber auch Freelancer-Producer und eben kleine Indie-Produktionsfirmen, denen es genauso ging. Die gesagt haben, das ist einfach für uns nicht im Budget, das können wir uns nicht leisten, das bringt uns auch nichts. Und also natürlich waren diese hohen Eintrittspreise vorrangig ein Thema. Gleichzeitig habe ich in den letzten Jahren aber auch gemerkt, inhaltlich, also was die Inhalte der Talks und Panels angeht, bringt uns das auch nicht so viel. Ich habe mir dieses Jahr dann auch das Programm natürlich angeschaut und du hast es ja auch in deiner Zusammenfassung der Veranstaltung auf den Punkt gebracht. Es geht um KI natürlich, es geht um Marketing, Monetarisierung. Es geht dort vor allem aber um hostgetriebene Formate mit prominenten Leuten, die eine hohe Reichweite haben. Das ist aber nicht das, was wir machen. Ja, also wir sind ein Teil der Branche und sind da auch sehr gut vernetzt von Leuten, die eher journalistisch arbeiten, die Serien machen, die einen höheren Rechercheaufwand machen, einen höheren Rechercheaufwand brauchen, die eben auch lange Vorbereitungszeit brauchen, die ein gutes Sounddesign brauchen, gute Skripte etc. Und da fühlen wir uns als Macherin, auch als Handwerkerin von dieser Veranstaltung mittlerweile nicht mehr so angesprochen, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, wir gehen da gezielt nicht hin. Und jetzt, dein Telefon hat mich gerade so ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Es war dein Telefon, ne?
Ja, ich bitte ganz doll Verzeihung.
Nicht schlimm. Ich setz nochmal an. Also, wo war ich stehen geblieben? Lass mich kurz überlegen.
Es ist hostgetrieben und fühlt euch nicht mehr abgeholt.
Genau. Also, tatsächlich ist es ja auch so, dass das Spotifys Strategie ein bisschen zeigt. Und das ist ja auch okay. Ne? Die schauen vor allem jetzt auf hostgetriebene Always-On-Formate, also Formate, die keine abgeschlossene Serie sind, sondern immer laufen, alle 2 Wochen, alle 3 Wochen, jede Woche mit 2 Hosts. Die sitzen im Studio, haben vielleicht schon eine große Social-Media-Präsenz. Das funktioniert für Spotify eben gut. Das ist aber nicht primär das, was wir machen als Autorinnen und Autoren. Und dementsprechend haben wir wirklich festgestellt, gerade im Bereich Storytelling ist ein abgegriffenes Wort. Sagen wir mal narrative Doku-Podcasts oder überhaupt narrative Podcasts, auch Fiction-Produktionen. Da hat mir mir persönlich, aber auch Leuten aus meinem Umfeld in der Branche, diese Veranstaltung dieses Jahr relativ wenig angeboten, vor allem nicht für den Preis. Natürlich ist es schön, wenn man sich trifft, man kennt sich ja auch gut und das will ich weiterhin hochhalten. Diese Branchentreffen sind ja schön auf so einer sozialen Ebene. Das ist toll, der Zusammenhalt in dieser Branche ist auch hoch und es ist schön, wenn man sich mal so klassentreffenmäßig wiederbringt. Wir können es uns aber nicht leisten, da 300 Euro für hinzulegen für einen Tag. Deswegen haben wir dieses Jahr entschieden, wir gehen da nicht hin. Ein bisschen war es vielleicht auch so ein kleiner Boykott der Veranstaltung, sind stattdessen woanders hingegangen. Und ich wünsche mir wirklich in der Zukunft, dass es mehr Veranstaltungen, Podcast-Conventions, Konferenzen gibt, die weniger so diesen Marketing-Konfetti-Aspekt haben, sondern eher sich ums Handwerk kümmern, um Austausch, um Netzwerken und die wirklich ein bisschen unter die Oberfläche gehen, was das Audiohandwerk angeht.
Sophia, als ich damals noch nicht irgendwie bei Radio 1 aktiv war, sondern als Handwerker, habe ich nachts am Werktisch gesessen und völlig gefesselt dein Greenhouse gehört. Das war ja komplett irre. Das hat mich auch irre an meine Firma, wo ich damals gearbeitet habe, erinnert. Ja, so Leute, die nach Berlin gezogen sind, Start-up und dann irgendwie im Drogensumpf verfallen sind. Also da war immer alles dabei, ja. Zwischen der Dame, die den ganzen Tag Rosé gesoffen hat, der Chef, der immer mal wieder eine Lage oder Koks brauchte. Also es gab wirklich alles. Denn dein Podcast, der so auch irgendwie für eine Bestätigung gesorgt hat, ich frage mich nur gerade, wo findet denn sowas überhaupt außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks statt?
Wenig ist die Antwort. Also tatsächlich ist es so, dass wir auch mit unseren vor allem Stories, also wir schauen weiterhin wirklich auf dokumentarische Formate und auf gute Geschichten, auf gute Recherchen. Wir orientieren uns natürlich ganz stark Richtung öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil wir auch merken, dass die privaten Publisher dafür kein Geld mehr ausgeben. Das ist auch okay, denn das kostet Geld. Recherche braucht Zeit. Du musst die Töne sammeln. Du musst dir wirklich viel Gedanken über Dramaturgie, über gute Skripte machen. Du brauchst einen Soundtrack, du brauchst KomponistInnen. Du musst auch mit deinen Skripten, die du schreibst, in mehrere Feedback-Schleifen gehen. Du brauchst ein gutes Sounddesign, eine starke Produktion. Das dauert Monate. Das ist nicht mal in ein paar Wochen gemacht. Und da sagen eben Player wie Spotify, also wirklich Auftraggeber, dafür geben wir kein Geld mehr aus. Und ich finde das auch in Ordnung. Wenn das ihre neue Strategie ist, dann fair enough, dann sollen sie das so machen. Ich finde es aber ein bisschen zynisch, dann weiterhin zu sagen, wir sind das wichtigste Branchenevent, wenn ein erheblicher Teil der Branche, und das sind eben die stärker inhaltlich arbeitenden Leute wie wir, da gar nicht mehr abgeholt werden und wenn sie für uns auch gar kein Angebot mehr machen.
Ich habe auf dieser Veranstaltung auch eine Menge Verantwortliche von öffentlich-rechtlichen Sendern gesehen. Ja. Also vom RBB, WDR, also waren alle da. Das ist ja dann an und für sich auch ein Appell, nicht auf diesen Host-getriebenen Podcast aufzuspringen. Kann man das so sagen? Oder braucht man das auch? Braucht die ARD, ist ja eigentlich eine interessante zentrale Frage, wenn jetzt die privaten Player diese Unterhaltungsformate forcieren, muss ja eigentlich die ARD das nicht auch noch machen? Ist ja im Radio genau die gleiche Diskussion. Aber das fängt ja jetzt bei euch im Podcast-Markt quasi eine Durchformatierung an und nach Beratern und nach Klickzahlen und nach Hörerzahlen. Alles, was eigentlich ja an diesem öffentlich-rechtlichen Charakter denn vorbeigeht.
Ich würde nicht unbedingt sagen Durchformatierung. Ich weiß, was du meinst. Ich würde eher sagen, es ist so eine Diversifizierung der Genres. Und das finde ich schön. Es gibt dann natürlich die Talk-Formate mit prominenten HostInnen. Es gibt aber weiterhin, und das merke ich bei den Öffentlich-Rechtlichen, vor allem auch bei den ARD-Landesrundfunkanstalten ganz stark, es gibt einen großen Bedarf nach starken Recherchen, nach guten Geschichten, nach guten Dokus. Die haben da Interesse dran und das finde ich gut, das finde ich auch sehr, sehr schön. Ich glaube, man sollte eben das eine tun und das andere nicht lassen und ich fände es so ein bisschen fatal und das ist der Eindruck, den ich beim Spotify All Ears dieses Jahr und auch in den letzten Jahren hatte. Ich fände es ein bisschen fatal, nach außen es so darzustellen, als gäbe es eben nur noch diese Promi-Talk-Studiogespräch-Formate, wo im besten Fall auch immer mittlerweile eine Kamera dabei ist, damit du es eben auch als Videopodcast vermarkten kannst. Das bringt uns in einem Rechercheformat nichts. Ne, da können wir auch einen Doku-Film machen. Also das Besondere am Audio ist ja, dass gerade bei den teilweise auch gesellschaftlich sehr relevanten und bei den schwierigen Recherchen, wo es wirklich um was geht, die auch vielleicht justiziabel sind, dass da eben keine Kamera dabei ist. Und mein Silberstreif am Himmel ist definitiv, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen da ein großer Bedarf da ist und ein großes Interesse. Das finde ich schön und das sind tatsächlich auch die, zu denen wir mit unseren Formatideen gehen, ganz, ganz klar. Weil wir wissen, da ist ein Zuhause für solche Formate. Und tatsächlich auch nochmal, um zurück zum All Ears zu kommen, mir erzählte gestern erst wieder jemand, dass man es bei der Ausgabe dieses Jahr ganz stark gemerkt hat, dass vor allem die Dickschiffe der Produktionsfirmen da waren und eben Delegationen der Öffentlich-Rechtlichen, aber die ganzen Freelancer, Solo-Selbstständigen, AutorInnen, DramaturgInnen, Producer, die haben gefehlt und das finde ich schon ganz bemerkenswert.
In dem leider inzwischen abgeschlossenen Podcast Hinter den Zeilen gibt es eine sehr schöne Folge mit dir übers Pitchen. Und das ist ja jetzt auch nochmal ein interessanter Aspekt. Es ist ja gar nicht so einfach, Ansprechpartner zu finden, um zu sagen, ich habe eine tolle Idee, ich möchte das vorantreiben. Da müsste sich ja an und für sich dann auch was ändern. Es braucht ja eigentlich denn eine Podcast-Infrastruktur bei der ARD oder sehe ich das falsch?
Oh, ich würde mir das so wünschen. Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Wir sind damit auch ganz oft konfrontiert, dass wir feststellen, wir haben hier eine gute Idee, wir haben hier vielleicht eine starke Recherche oder auch eine gute Formatidee. Wo gehen wir damit hin? Vor allem innerhalb der ARD, in den verschiedenen Landesrundfunkanstalten. Und tatsächlich versuchen wir dann auch über Leute, die wir kennen, die jemanden kennen, die jemanden kennen, die jemanden kennen, die richtige Ansprechpartnerin zu finden. Es gibt zumindest meines Wissens nicht die zentrale Anlaufstelle, wo man sagen kann, hier, wir sammeln all eure guten Ideen, all eure Pitches und verteilen sie weiter und schauen uns das an. Und ich würde mir das so sehr wünschen. Das ist wirklich auch mein Appell an die ARD. Richtet sowas ein, irgendwie die zentrale Ideenanlaufstelle für Leute wie uns und für all die wirklich, wirklich guten Autorinnen und Produktionsfirmen da draußen, die geile Ideen haben, die aber gar nicht wissen, wem sie das vorschlagen sollen. Und dasselbe gilt auch für Ausschreibungen oder Formatentwicklungen, die sich vielleicht bestimmte Landesrundfunkanstalten wünschen. Macht das öffentlich, seid damit transparent, weil dann bekommen wir das mit und dann können wir euch gute Ideen und Angebote machen.
Uiuiui, das klingt ja revolutionär. Ich hoffe, das wird auch mal umgesetzt. Ich kann nur sagen, für meinen Teil kann ich dir sagen, ja, ich bin jetzt so seit einem Jahr mit Verdienst dabei. Ich bin eigentlich ein Jahr lang damit beschäftigt, Türklinken zu putzen, Kontakte zu knüpfen, überhaupt mich da in diesem ganzen ich sag jetzt mal frech, Zirkus zurechtzufinden, wo hier überhaupt oben und unten ist und wer für was zuständig ist, da würde ich mir das auch wünschen, ganz ehrlich.
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja noch den Vorteil, dass ich schon so lange auch als freie Mitarbeiterin in der ARD unterwegs bin. Das heißt, ich kenne ja schon eine Menge Leute und ich weiß schon so ungefähr, wo ich ansetzen kann und wie die Strukturen und die Hierarchien sind. Ich glaube, für jemanden, der komplett von außerhalb kommt, ist das eine große, große Blackbox. Das finde ich schade, denn das macht es hochschwellig für Nachwuchs und für Leute mit guten, innovativen Ideen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass man da leichtere Wege reinfindet.
Du hast ja jetzt nächsten Monat quasi zweijähriges Jubiläum mit eurer Podcast-Produktionsfirma. Die Firma hast du zusammen mit Max Stern aufgemacht. Ist ja ein genau. Bruder von mir im Geiste, weil er 6 Jahre bei Alex Berlin beim Bürgerfunk war, wo ich ja auch so am Rumspuken bin. Ich liebe sowas. Wie kam es eigentlich zu dieser Entscheidung, eine eigene Produktionsfirma aufzumachen?
Das frage ich mich auch manchmal. Nein, Scherz. Tatsächlich ist es so, wir beide, also sowohl Max als auch ich, waren freie Mitarbeitende, vorrangig für den RBB. Und nach einigen Jahren habe ich dann so gedacht, ich fände das eigentlich schön, mich ein bisschen frei zu machen von den Hierarchien, in denen man da so ist und mehr Möglichkeiten zu haben, meine eigenen Ideen umzusetzen. Ehrlich gesagt ist das einfach auch reizvoll, mal auszuprobieren, die eigene Chefin zu sein. Gleichzeitig, wir haben mit 0 Euro gegründet, ohne irgendein Kapital, das uns jemand reingepumpt hat, sondern wir haben gesagt, wir versuchen das jetzt einfach mal, wir gründen eine kleine GbR. Das hat von Anfang an ganz gut funktioniert, eben auch, weil wir schon ein starkes Netzwerk hatten. Tatsächlich ging es da ein bisschen um eine Emanzipation von den bisherigen Strukturen und von den bisherigen Hierarchien und am Ende auch einfach darum, mehr Zeit zu haben und mehr Raum zu haben, die eigenen Ideen umzusetzen. Ob das dann am Ende weiterhin langfristig klappen wird, werden wir gucken. Wir versuchen das. Und bisher läuft es gut mit allen Höhen und Tiefen. Und ich finde wirklich, ich kann auch immer nur Leute ermutigen, das zu versuchen, wenn sie die Möglichkeiten haben. Man lernt wahnsinnig viel, wenn man so einen kleinen Laden mal selbst aufbaut.
Bei Hinter den Zahlen kann ich mich auch gut daran erinnern, wie du ja durchaus bei diesem Schlesinger-Skandal ausgetickt bist, wo du gesagt hast, ey, ich muss mir echt überlegen, ob ich dafür noch arbeiten will. Hat das auch was damit zu tun?
Ein bisschen schon. Es war allerdings auch Zufall, dass wir genau in dem Monat gegründet haben, als eben auch Schlesinger Gate, wie es ja gerne genannt wird.
Schlesinger Gate, das kann ich noch nicht.
es war dann tatsächlich Zufall. Uns hat das aber noch ein Stückchen mehr bestärkt, ehrlich gesagt, weil in den Monaten, als das ein großes Thema war und uns im RBB auch emotional so bestimmt, mich hat das so dermaßen beschäftigt, mich hat das auch so enttäuscht. Es war für mich ein Grund mehr zu sagen, hey, dann versuchen wir es selbst. Dann machen wir uns davon frei, von bestimmten Führungskräften, die eben nicht in unserem Sinne handeln und versuchen, es ein bisschen besser zu machen und vielleicht auch Arbeitsbedingungen zu schaffen, die ein bisschen besser sind als das, was wir selbst erlebt haben.
Wie könnte man eigentlich unabhängig von der ARD noch Projekte vorantreiben? Es gibt ja durchaus in Amerika so Ideen mit Patreon, Steady und diesen ganzen Crowdfunding-Plattformen da was zu machen. Im Podcast-Bereich ist das aber eher unterentwickelt. Ich denke jetzt auch so gezielt an Wissenschaftspodcasts und solche Sachen, also wirklich hochjournalistische Formate, die man ja schlecht beworben bekommt. Gibt es da eigentlich schon Regungen bei euch in eurer Gemeinschaft, wie man damit was machen kann?
Ich denke häufiger mal an die Filmbranche. Wir schauen uns da auch viel ab. Gerade auch was so Arbeitsbedingungen oder was Budgets angeht oder Verträge, die man macht mit Auftraggeberinnen. Es gibt da noch keine richtigen Regeln im Podcast-Bereich. Ich finde das ein bisschen schade. Es gibt ja zum Beispiel im Film die Produzentenallianz, die ganz klar eben auch mal mit den Auftraggebern bestimmte Spielregeln ausgemacht hat. Ich wünsche mir sowas fürs Audio. Ich könnte mir so sehr gut vorstellen, dass es sowas in der Zukunft auch mal geben wird. Im Film gibt es Förderung, ja, für wertvolle Recherchen, für wertvolle Dokumentation beispielsweise oder für Formate. Ich würde mir das für den Podcast tatsächlich auch wünschen. Da sehe ich eine große Lücke, denn es ist, wie du sagst, natürlich kann man dann versuchen, über Werbung seine Projekte zu finanzieren oder eben über solche Formate wie Steady. Da brauchst du aber einen langen Atem und da brauchst du überhaupt erstmal eine Community, die du aufbaust. Also eine gewisse Größe einer Hörerinnenschaft, die dann bereit ist, das Ganze auch finanziell zu unterstützen. Das braucht aber Zeit Und du gehst dann ein ganzes Stück in Vorleistung. Und das können sich viele nicht erlauben.
Wie sieht denn das im Berliner Podcast-Markt aus? Du hast es ja so ein bisschen anklingen lassen. Ihr helft euch schon untereinander. Es gibt ja wirklich sehr viele Produktionsfirmen inzwischen mit, ich werde nicht müde, es zu betonen, einer großen Anzahl an ehemaligen RBB-Mitarbeitern oder noch Mitarbeitern. Das ist interessant, das zu beobachten. Wird es denn sowas wie die Audio-Organisation in Zukunft geben? Ist da schon was konkret in Planung?
Ich fände es gut. Wir denken da viel drüber nach. Und ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das kommen wird. Das ist natürlich eine Sache, die organisierst du dann noch neben deiner eigentlichen Arbeit in deiner Freizeit. Ich kann schon mal sagen, dass wir uns in der Branche gerade der Autorinnen und der Journalistinnen im Audio und der kleinen Produktionsfirmen, der Indies würde ich es mal nennen, sehr regelmäßig treffen. Wir haben ein gutes, starkes Netzwerk. Wir tauschen uns viel aus, auch über solche Sachen wie, was sind denn Honorare oder wie machen wir unsere Kalkulation? Darüber, finde ich, wird viel zu wenig geredet. Ich wünsche mir tatsächlich auch, dass es noch mehr größere Foren dieser Art gibt, denn aktuell organisieren wir das alles selbst. Ich wünsche mir vielleicht noch mehr Konferenzen, wo es eher darum geht, um so einen Wissensaustausch, Erfahrungsaustausch, um das Handwerkliche und eher um das Kreative. Ja, also ich kann dir nur sagen, ich hoffe, dass das kommt. Wir haben da große Ambitionen, das auf die Beine zu stellen. Und ich kann nur alle anderen Audios da draußen ermutigen, sich da zusammenzuschließen, definitiv.
Eigentlich müsste man sowas in unserem Haus irgendwie organisiert kriegen. Wir haben noch diesen großen Sendesaal, der steht die meiste Zeit leer. Da müsste eigentlich was gehen. Ist die Saalmiete so teuer? Das juckt mich jetzt direkt, also mir juckt es direkt in den Fingern, da irgendwie anzupacken. Wie ist denn das jetzt da draußen? Für Anfänger, Podcast-Produzenten, Freelancer, wenn man dazustoßen möchte, vielleicht auch zu eurem Treffen, gibt es da schon eine Möglichkeit, sich dafür zu bewerben oder anzumelden oder sowas? Ist sowas angedacht oder gibt es auch schon sowas?
Wer möchte, kann mich einfach mal kontaktieren. Ja, also entweder über Instagram, über meine Instagram-Seite oder über unsere Website Studio Soma, da haben wir auch eine Mailadresse. Also natürlich, wer Lust hat, sich da zu beteiligen, einfach eine Mail schreiben oder eine DM bei Instagram. Gerne.
Sophia, was gibt es vielleicht noch so in Zukunft als Ausblick von dir zu hören? Wieder sowas wie Greenhouse, sowas Schräges oder was ist denn da so die Planung?
Wir arbeiten gerade an einer neuen Doku-Serie, auch für die ARD, die im Oktober erscheinen wird. Das ist auch wieder ein Mehrteiler, eine narrative Serie, da freue ich mich sehr drauf. Ich werde noch nichts zum Thema sagen, aber da kommt wieder was. Das kann ich schon mal sagen, da freue ich mich.
Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Sophia, viel, viel lieben Dank für die Zeit, die du dir für mich und vor allem unsere Hörer genommen hast.
Danke dir.
Ja, also da haben wir ja gerade eine Reise von diesem Spotify All Ears hin zu handwerklichen Themen, hin zu, wie helfe ich mir auch untereinander gehört. Sie hat ja auch sehr schön für die Hörer nochmal gesagt, dass es einen Stammtisch gibt, dass man sich bei ihr melden kann, dass man sie auf Instagram anschreiben kann, was ich auch ganz toll von ihr finde. Im Nachgang zu diesem Gespräch hat sie mich noch um ein, zwei Ergänzungen gebeten. Es gibt natürlich solche Verlagshäuser wie Spiegel und Die Zeit, die auch große erzählerische und journalistische Podcasts inzwischen produzieren. Es sollte in dem Gespräch nicht der Eindruck erweckt werden, dass sie die übersehen hat. Aber wenn man natürlich über so einen komplexen Zusammenhang spricht, dann vergisst man das manchmal. Also deshalb auch an dieser Stelle noch die Ergänzung dazu. Ja, und jetzt hören wir noch das komplette Statement, was uns Spotify zugeschickt hat.
Allerdings natürlich wieder mit der künstlichen Stimme.
Ja, mehr haben wir ja nicht gekriegt.
Es ist wenig überraschend, dass Audio die Aufmerksamkeit großer Unternehmen auf sich zieht. Es gibt nur wenige Bereiche, die so viele Stunden des Tages der meisten Konsument-Sternchen innen einnehmen und gleichzeitig Milliarden von Menschen erreichen können. Spotify setzt auf Audio, weil wir von dessen langfristiger Entwicklung überzeugt sind und weil wir glauben, dass es für die gesamte Branche sehr gut ist, wenn die Menschen mehr Audioinhalte anhören. Wir sehen die Bestätigung, dass wir mit unseren Bemühungen in die richtige Richtung gehen, denn der Markt entwickelt sich nach wie vor positiv und mit unserem Know-how und Tools setzen wir innovative Impulse. Zudem kommen viele Hörer-Sternchen-Innen auf unserer Plattform das erste Mal in Kontakt mit dem Medium. Vor circa 3 Jahren gab es noch weniger als 30 Mitarbeiter-Sternchen-Innen bei Spotify, die aktiv Inhalte produzierten,
die auf die eine oder andere Weise auf unserer Plattform landeten. Mittlerweile gibt es über 5 Millionen Podcasts auf der Plattform. Im letzten Jahr sind allein 70.000 neue Formate erschienen. Damit haben wir ein sehr großes Angebot, das alle Genres umfasst, also auch nischige Genres und somit kleinere Podcasts. Als führende Audio-Entertainment-Plattform bieten wir allen Zielgruppen, Hörer SternchenInnen und der stetig wachsenden Zahl an Podcaster SternchenInnen bei Spotify das passende Angebot und Entwicklungsmöglichkeiten. In Form von Erfolgsmetriken. Unser Ziel ist es demnach, das Potenzial der menschlichen Kreativität freizusetzen. Millionen kreativer Künstler SternchenInnen die Möglichkeit bieten, von ihrer Kunst zu leben. Milliarden von Fans die Möglichkeit bieten, Audioinhalte zu genießen und sich von ihnen inspirieren zu lassen. Wir sind fest davon überzeugt, dass das Potenzial von Audio grenzenlos ist. Noch nie war es so einfach wie heute, für Podcaster SternchenInnen in den Markt einzusteigen, damit Geld zu verdienen und mit ihrem Podcast zu wachsen. Wir bei Spotify sind davon überzeugt, dass sogenannte Nischen-Podcasts, also Podcasts mit einer geringeren Anzahl an HörersternchenInnen, ebenfalls eine führende Kraft und Inspiration für die gesamte Podcast-Branche sind.
Gut, und dann liefere ich noch was zum Podcast-Bonus-Track aus dem Bereich Fernsehen und legendäre Interviews. Der Name wird auch dir möglicherweise was sagen, Günter Gauss.
Aber sicher, ja.
Der hatte kürzlich seinen Todestag und aus diesem Anlass hat der RBB 6 Folgen aus seinem Oeuvre ins lineare Fernsehen gehoben und natürlich auch in der Mediathek jetzt abrufbar. Und ich konnte mit ihm im Jahre 2001 ein Interview führen am Rande der 100. Folge seiner Porträtreihe zur Person, die damals im OAB aufgezeichnet wurde. Und schalt mir mal zurück in die Vergangenheit.
Mein nächster Interviewpartner ist der Publizist Günter Gauss, Jahrgang 1929. Er macht die längste Gesprächssendung im deutschen Fernsehen seit 1963, als sie im ZDF begann. Herr Gauss, was hat Sie geritten, damals im Alter von 34 Jahren von der Zeitung zum Fernsehen zu wechseln und eine Interviewsendung zu platzieren, die es damals wohl auch nicht so gab?
Ich glaube, es gab gar keine. Ich war Reporter und Kommentator bei der Süddeutschen Zeitung in München und hatte geschrieben eine Artikelserie über Außenseiter, politische, gesellschaftliche Außenseiter, weil die mich immer interessiert haben. Und das waren ausführliche, umfangreiche Porträts in der Süddeutschen Zeitung. Und jemand vom Zweiten Deutschen Fernsehen, das Anfang des Jahres 63 gerade anfing, seine Programme zusammenzustellen, hatte das gelesen und meldete sich bei mir und fragte, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich auch in Frage und Antworten, also in einem Interview, Porträts herstellen könnte, weil die Art, wie ich mich diesen Personen in meinen Artikeln genähert hatte, hat ihm gefallen. Das fand er einleuchtend und zwingend und er sagt, das wollen wir doch versuchen. Wissen Sie, es geht Ihnen sicherlich so, wie es mir damals ging. Als ich 34 war, habe ich noch gedacht, ich kann alles, warum soll ich mir nicht mal versuchen? Und dann habe ich beginnend in der Tat in dem Monat, in dem das ZDF mit seinen Sendungen anfing, April 1963, mein erstes Interview zur Person gemacht, bin aber nicht zum Fernsehen gegangen und habe also diese Reihe nebenher gemacht. Mit großem Vergnügen und mache sie, Sie haben es erwähnt, bis auf den heutigen Tag beim ORB nun mit großem Vergnügen.
Und mittlerweile fühlen sich auch die Gesprächspartner geadelt, bei Ihnen auftreten zu dürfen. Das konnten wir neulich auch von Harald Schmidt vernehmen, der in ja fast Penela-Haltung sich auf Ihrem Stuhl Ihren Fragen stellte. Wie wählen Sie Ihre Gesprächspartner aus?
Ja, zunächst lassen Sie mich sagen, wenn meine Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen sich geadelt fühlen, will ich mich dazu nicht äußern. Es amüsiert mich ein bisschen in einem angenehmen Sinne. Ich wähle sie aus danach, ob ich neugierig auf sie bin. Ich habe, glaube ich, noch nie aus schierer Aktualität jemanden gemacht. Nur weil der jetzt dran ist. Dafür gibt es andere Sendungen im Fernsehen, Talkshows. Meine Reihe ist eine reine klassische Interviewreihe. Ich diskutiere mit meinen Partnern nicht. Ich befrage sie. Ich bin verantwortlich für die Fragen und die Zusatzfragen, die Nachfragen. wenn ich merke, sie wollen mir ausweichen. Sie, die Partnerinnen oder Partner, sind verantwortlich für die Antworten. Es wird nicht diskutiert, es ist keine Gesprächsrunde, sondern es ist ein Interview. Und da bemühe ich mich, da es Porträts sein sollen, natürlich eine gewisse Aktualität einzuhalten, aber sie ist nicht so zwingend wie bei anderen Sendungen, die gemacht werden. Also ich denke, ich habe, na gut, also mag sein, der ein oder andere, wenn man gesagt hat, den kannst du jetzt haben und ist so aktuell, dann macht man's, fällt mir jetzt nicht ein. Ich will es nur nicht ganz ausschließen. In der Regel jedenfalls mache ich Partnerinnen und Partner suche ich aus danach, dass ich neugierig bin auf das, was ich über sie lerne, in der Vorbereitung auf diese Gespräche, auf diese Interviews, eine sehr intensive Vorbereitung, und was ich lerne, wenn ich das Porträt mehr oder weniger, manchmal glückt es besser, manchmal weniger, manchmal missglückt es, wenn ich diese Porträts geschafft habe.
Was interessiert Sie an Gisela May, die in der 100. Ausgabe von Ihnen im Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg porträtiert wird?
Ich habe sie als Mutter Courage gesehen, in der Zeit, als ich ständiger Vertreter der Bundesrepublik bei der DDR war, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Ich habe sie kennengelernt näher als Wolfgang Harig, der einige Jahre im Zuchthaus gesessen hat in der DDR, ein Kommunist bis zum Ende, der nach der Entlassung aus dem Zuchthaus die DDR nicht verlassen hat, sondern Kommunist geblieben war, ein bedeutender Philosoph, denke ich. Und der hatte sich mit Gisela May zusammengetan. Und sie hat mir auf irgendeinem Botschafterempfang seinerzeit, als ich Missionschef war, gesagt, Wolfgang Harig würde mich gerne mal kennenlernen. Dann bin ich auf diese Weise eingeladen, zu ihnen in die Wohnung gegangen. Das heißt, mein Interesse an Harig und an ihr liegt schon lange zurück, ist also schon sehr früh erwacht. Ich habe sie ein paar Mal mit Brecht und Weil-Songs gehört, von denen ich sagen muss, ich kenne wahrscheinlich bei ein, zwei Liedern keine bessere Interpretin. Und sie ist halt auch einer der älteren Menschen, die ein Leben hatten bis zur Wende und seither wieder eins und weiter eins haben. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wir in der Mehrheit, vor allem in der Mehrheit in Westdeutschland, wirklich genug von dem Leben in der DDR vor der Wende und von dem Leben, das manche Ostdeutschen seit der Wende zu führen haben, wissen. Das ist der Grund, warum ich sie gerne in meine Reihe aufnehme.
Wie reagieren die jeweiligen Menschen, auf die sie neugierig sind, auf ihre Anfragen, sie in die Sendung zu haben oder zu holen?
Die meisten tun es ganz gerne, offenbar. Es gibt immer mal wieder, nicht sehr oft, ich müsste, wenn Sie jetzt fragen, das würden Sie jetzt sicher tun, würde ich das mal gleich vorweg sagen. Ich habe einen Korb bekommen von Axel Springer, der halb zugesagt hatte oder ganz und dann nicht wollte. Sein gutes Recht, gibt's gar nichts zu diskutieren. Ich habe das Recht, ihn zu fragen. Jeder hat das Recht, Nein zu sagen. Ich habe einen Korb bekommen von Kurt Georg Kiesinger, dem Bundeskanzler. Ich habe einen Korb bekommen von Kardinal Ratzinger. Ich habe sicherlich noch zwei oder dreimal einen bekommen, ich weiß es nicht. Aber ich kann mich darauf jetzt nicht besinnen. Und bei weit über 200 Interviews insgesamt sind das nicht sehr viele. Die meisten kommen offenbar ganz gern.
Wie spontan ist Ihre Sendung? Man hat den Eindruck, dass Sie hochkonzentriert in das Gespräch kennen und eigentlich alle Antworten auch schon kennen.
Nein, das ist nicht richtig. Dann würde ich mich langweilen. Richtig ist, ich bereite mich so vor, dass ich, wenn mein Partner oder die Partnerin auf eine Frage ausweicht, und zwar in die Richtung oder in jene Richtung ausweicht, dass ich dann präpariert bin, nachzufragen. Das heißt, darauf bin ich vorbereitet, weil ich keine Zeit verlieren will von diesen 45 Minuten, in denen ich dann anfange, herumzustottern. Bei dieser Vorbereitung besteht das Risiko darin, dass man nicht mehr flexibel reagiert. Das heißt, ich muss aufpassen, und das gelingt mir sicherlich nicht immer, nichts ist vollkommen, aber in der Regel scheint es zu gelingen, dass ich aufpasse, weil ich aufpassen muss, dass mein sehr sorgfältig, dramaturgisch aufgebautes Fragenkonzept nicht zu einem Korsett wird, aus dem ich mich nicht befreien kann. Das ist dann spontan.
Ihre Sendung hat Techniken oder man kann auch sagen, eine Struktur, die ich, als ich Sie, Herr Gauss, für mich entdeckte, als Nachteil empfunden habe. Sie werden von den Kameras so gut wie gar nicht erfasst, wenn Sie Ihre Fragen stellen. Dagegen gehören Ihrem Partner 3 Kameras, die entgegen jeder Regel von links und rechts springend, unverschämt auch manchmal ganz nah, den Gesprächspartner abbilden. Sie fragen zudem sehr streng, zuweilen glaubt man auch belehrende Spitzen zu hören. Meine Ablehnung hat sich inzwischen ins Gegenteil verkehrt. Ja. Gerade im Kontext mit den anderen Gesprächssendungen im deutschen Fernsehen. Sie haben auch die unwahrscheinliche Möglichkeit, den Gesprächspartner zu zeigen, wenn er nicht antwortet dadurch. Wie haben Sie dieses Format gefunden?
Das hat mir der schon erwähnte Mann Hans-Herbert Westerhahn vom Zweiten Deutschen Fernsehen anempfohlen. Es gab 1963 eine Serie, eine Gesprächsserie im BBC, Face to Face. Ich muss das sagen, kann die Pointe hier dann nicht unterdrücken. Als ich diese Fernsehreihe anfing zur Person, besaß ich keinen Fernsehapparat, habe mir deswegen auch keinen angeschafft, weil meine Frau und ich Besseres mit uns anzufangen wussten, als fernzusehen. Insofern hatte ich das nie gesehen. Und der Hans-Herbert Westermann, dem ich sehr dankbar bin für die Chance, die er mir gegeben hat, sagte, wir können es doch mal so versuchen. Und das hat mir sofort eingeleuchtet, weil ich finde, dass erstens ich nicht der wichtige Teil bin. Ich sehe mich als ein Katalysator. Ich will die Menschen, die mir gegenüber sitzen, durch meine Fragen zwingen, Farbe zu bekennen. Das ist eine katalysatorische Funktion, nichts anderes. Und zweitens, ich finde, und Sie scheinen das auch so zu sehen inzwischen, was mich freut, dass die Reaktionen im Gesicht meines Gegenüber, auf seinen Händen, wie er mit ihnen umgeht, während ich frage. Meine Fragen sind manchmal umständlich, weil ich die Einleitung der Frage so gestalten muss, dass die Zuhörer und Zuschauer meine schließliche Frage und vor allem die Antwort verstehen müssen, so gut es geht. Das heißt, ich muss sie vorbereiten, einen Wissensstand zu haben, so wie zur Umständlichkeit. Während ich diese Fragen stelle, gibt es für mich kaum etwas Aufregenderes als das menschliche Antlitz, das ein Mensch zeigt, wenn er sich sehr konzentriert, weil er eine Frage gestellt bekommt, die, wenn es mir gelingt, für ihn eine wesentliche Frage ist.
Sie legen den Menschen insofern auf einen Objektträger unter ein Mikroskop. Sie zwingen ihn, haben Sie gesagt. Sie sind, glaube ich, der Einzige, der noch Politiker oder Künstler oder Philosophen zwingt, Farbe zu bekennen im deutschen Fernsehen. Gestatten Sie mir, und damit möchte ich auch eine Floskel aus Ihrer Sendung zitieren, gestatten Sie mir eine letzte Frage. Worauf sind Sie persönlich stolz, was diese Reihe betrifft?
Es ist schwer. Also wenn ich mich einlasse auf die Frage, und das muss ich ja tun, sonst hätte ich mich jetzt dir nicht vor Ihr Mikrofon begeben dürfen. Und außerdem jemand, der so kontinuierlich fragt wie ich, der darf nicht plötzlich anfangen zu zicken wegen einer Frage. Es ist dennoch richtig, wenn ich sage, das ist schwer zu beantworten, denn wenn ich denn nun stolz sein soll, wissen Sie, es ist dadurch, dass ich das seit 1963 mache, nur unterbrochen von meiner Zeit im Staatsdienst, ist auf diese Weise eine historische Quelle entstanden. Ich habe da etwas verewigt, was eine historische Quelle für lange Zeit sein wird. Das gefällt mir ganz gut.
Ja, vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen interessieren würde, dann ja, teilen Sie diesen Podcast gerne, zum Beispiel mit dem Link, den die ARD Audiothek dazu zur Verfügung stellt. Ansonsten seien Sie auch gerne live dabei bei Radio 1, immer Samstag zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier dann wieder, immer in der Nacht zum Montag gibt es sozusagen die Veröffentlichung für spät zu Bett gehe oder früh aufstehe. Dann sage ich mal, Philipp, du bist auch in der nächsten Folge wieder dabei.
Ja, Ich werde zur TinCon hinfahren. Das ist eine digitale Jugendmesse, die dieses Jahr das erste Mal der Republika angeschlossen ist. Bin ich sehr gespannt darauf, was man da so in Erfahrung bringen kann.
Also, dann bis zur nächsten Folge.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.